Ja, danke Jesus Christus, kennst du Rolli Staub und auch sein Einsatzgebiet, gerade hier in der Stadt, im Kleinbasel. Ja, danke, weißt du ja auch um die Menschen, die er betreut, mit denen er zu tun hat, die er Begegnungen hat, wo er einfach die will ihnen lieb machen, dass sie erkennen dürfen, du bist der Gott, der um sie ringt, der eine unendliche Liebe hat. Und so bitten wir dich jetzt einfach, dass du uns das Herz auch öffnest, unsere Ohren, dass wir dürfen verstehen, was du uns durch eine Rolli willst sagen. Ich segne ihn, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.
Ich habe mich sehr gefreut, zum wieder hierher zu kommen und habe gemerkt, es ist schon mindestens aus meiner Perspektive einige Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal da war. Und zwar bin ich im Frühling, also oder Anfangsjahr, glaube ich, da gewesen. Und erst als ich heute Morgen hierher gefahren bin, habe ich gedacht, ja, bei uns hat sich ja eigentlich einiges da. Zuerst habe ich gedacht, ich muss mich ja gar nicht vorstellen, es ist ja klar, wo wir dran sind. Und das ist nicht ganz klar. Und darum habe ich gedacht, ich fange schnell an. Also die mich nicht kennen. Ich bin der Rolli Staub. Ich habe 3 verschiedene Jobs. Und alle gehören ganz fest zum Reich Gottes. Einerseits bin ich selbstständig, habe eine kleine Beratertätigkeit, wo ich Unternehmen berate. In ganz verschiedenen Fragen, aber vor allem Prozessgestaltung nennt sich das. Das ist klingt viel komplexer, meistens ist es sehr einfach, nur das Umsetzen ist super schwierig. Und da hadern einige grosse Firmen dran und Gott stellt mich jetzt mitten drin hinein, dass ich helfen darf, dass das besser geht. Das Zweite, was ich mache, hast du gesagt, dass man mich googelt. Das ist auch, da bin ich plötzlich in einen öffentlichen Beruf noch mehr reingekommen. Das ist der Gastroseelsorger. Gastroseelsorger, das tönt und ist auch meistens ein lustiger Job. Das ist etwas, da gehe ich von Beiz zu Beiz. Bin unterwegs und bin Ansprechperson für die Wirte. Und eigentlich ist das ja eine Geschichte, wo ich denke, das ist eine relativ entspannte Geschichte. Weil das gibt es seit 100 Jahren und die letzten 100 Jahre war das etwas, gewesen, wo ein Schatten da war. Also die wenigsten Leute haben gewusst, dass es so etwas überhaupt gibt. Und dann ist Corona gekommen und ich bin der Nachfolger von Bernhard Jungen und bin eingestiegen, nachdem er plötzlich in der Mitte von der Aufmerksamkeit war. Und in ein Feld rein, wo man früher immer gesagt hat, geh in die Gastrobranche arbeiten, dort hast du immer Arbeit. Zu geh nicht in die Gastrobranche arbeiten, da weisst du nicht, was die Zukunft bringt. Und wir leben für Gastrobetriebe, nicht für alle eine schwierige Zeit, aber für Gastrobetriebe äußerst schwierig. Zuerst Corona, wo viele mutig Kredite aufgenommen haben. Und gedacht haben, das schaffen wir schon irgendwie. Viele haben müssen ihr Personal entlassen. Und das Personal hat sich natürlich umgeschult. Und arbeiten nicht mehr in der Gastrobranche irgendwo. Und dann ist die Wiederöffnung gekommen und es hat zuerst mal Personal gefehlt. Und was macht man als Chef vom Restaurant, wenn das Personal fehlt? Man arbeitet einfach selber mal sehr, sehr viel mehr. Und viele Wirte haben 70, 80, 90 Stunden Woche. Und das 7 Tage pro Woche und das ganze Jahr durch. Vielleicht machen sie mal eine Woche zu, wenn sie können. Aber je nach Miete, die sie haben, geht das ja gar nicht. Und es ist zuerst eine Reihe von Burnouts gekommen. Und dann kommt der Ukraine-Konflikt und alles wird plötzlich teurer. Und die Leute haben weniger Geld und die Gastrobetriebe stehen in der Mitte. Also ihre Kunden haben weniger Geld zum Essen gehen und ihre Lieferanten wollen mehr Geld für das Essen, das sie liefern. Schwierige Situation und da drinnen plötzlich kommt natürlich auch der Bund und der Kanton, wo ihr das Geld wieder zurückwenden von dem Kredit, den sie genommen haben. Und das gibt eine Mischung in der Gastrobranche, die im Moment höchst unheilsam ist. Ich bin sehr froh, dass es in der Schweiz noch keine Einschränkungen und auch nichts gibt in Bezug auf Corona jetzt wieder. Weil das hätte wahrscheinlich dann noch schlussendlich alles kaputt gemacht. Weil mit den steigenden Strompreisen, Gastrobetriebe sind nicht die Strom, wie sagen wir dem, sparenden Betriebe von unserer Stadt, sind plötzlich viele überfordert. Und es hat in diesem Jahr mehr als einen Selbstmord gegeben von einem Wirt in der Stadt Basel. Und plötzlich komme ich ein Telefon über. Also im Frühling war der erste. Herr Staub, können Sie kommen, wir wissen nicht weiter. Unser Chef ist nicht da. Und plötzlich stehe ich mitten drin in einem grossen Basler Betrieb und muss 18 Mitarbeiter sagen, dass die Chefin vom Hausdach gekumpelt ist. Das Restaurant ist offen, irgendwie 400 Gäste im Restaurant mit dem Personal zusammen, wo mit Tränen in den Augen die Leute wegschicken, das Restaurant zumachen und den ganzen Tag lang mit diesen Leuten trauern. Das gehört zu einem von diesen Jobs, die ich habe. Mitten in dieser Stadt, man könnte immer sagen, Gastrobetrieb, das ist etwas, wo, wenn es den einen nicht gibt, gibt es halt einen neuen. Und das ist auch so. Also, auch in der Stadt Basel im Schnitt hat ein Gastrobetrieb glaube ich, eine Lebensdauer von 3 Jahren. Also, es ist eine extreme hohe Veränderung. Aber es ist nicht egal, weil immer Menschengeschichten dahinter stehen. Menschen, die ihr Leben aufgeben oder tatsächlich ihr Leben lassen. Und das ist etwas, wo ich sicher sehr dankbar bin, wenn ihr das mit ins Gebet hineinnehmt. Unsere Wirte von der Stadt, ich sage immer, unsere Wirte sind die Seele dieser Stadt. Die spüren, wie es dieser Stadt geht. Die kommen jetzt ab über, wie es den Leuten geht. Und ich weiss nicht, wie viele von euch regelmässig in einer Stadt unterwegs sind, aber es war komisch, wo alle Restaurants zu waren. Und man nie mehr reingehen konnte. Und darum glaube ich, dass das Restaurantbetrieb einen ganz unglaublich wichtigen Beitrag auch an eine Gesellschaft leistet. Und als Christen sollte es auch unsere Aufgabe sein, das freundlich in unseren Möglichkeiten zu unterstützen. Also ich finde immer, das ist ganz praktisch. Also geht um Himmels Willen auswärts essen. Gebt grosszügige Trinkgeld, egal wie gut die Bedienung war. Weil manchmal wissen wir nicht die Geschichte, die hinter dem Tag ist, wo die Person halt gerade einen schlechten Tag hat. Und sind freundlich mit dem Personal und haben eure Augen offen. Mein Vorgänger hat mir einen Satz gesagt, und da sind wir noch jetzt mit im Thema drin. Er hat gesagt, geh mit dem Satz im Kopf, seeing what God doing and joining in. Also schau, was Gott macht und mach dort mit. Und ich sage euch ganz ehrlich, in den wenigsten Fällen bin ich am Beten oder am Evangelisieren in diesem Betrieb. Aber es gibt immer wieder den Moment, wo man merkt, da kann man eintauchen drin. Ich war letztens im Restaurant und plötzlich machen zwei Randständige da drin ein riesen Drama, weil sie auch ein Bier kaufen da drin. Und ich bin eigentlich als Privatperson in dem Restaurant drin. Und der Chef war völlig aufgelöst, weil er ja Mitleid hatte mit diesen Leuten und ihnen wollte einen Gefallen machen, aber sie sind nicht aus dem Restaurant. Die Gäste haben sich auch von Nerven drüber. So eine richtige Situation. Und dann ist noch das Personal an dem Abend. Also das ist unglaublich. Die haben uns einfach 60 Franken zu wenig berechnet auf unser Essen, das wir gegessen haben. Und wir haben gesagt, das stimmt doch etwas nicht. Und sind schon, und dann hat sie gesagt, nein, sie sind schon so richtig. Und wir sind schon gegangen und dann läutet mir der Chef nochmal an und sagt, ich muss sie noch bitten, dass sie zurückkommen. Das läuft gerade alles so schlecht. Und ich bin am Abend noch eine Stunde angekommen mit dem Chef und hat erzählt, was alles nicht gut läuft. Und das sind so Geschichten, wo das Leben schreibt, wo wir mitten drin sind. Also schauen wir, was Gott tut. Und plötzlich geht die Tür auf. Ich bin in dem Restaurant als Gastro-Seelsorger schon zweimal gewesen und zweimal hat es geheißen, brauchen wir nicht. So kann es manchmal gehen. Also Gastro-Saison. Und der letzte Job, den ich habe, ist, ich bin Pastor und das von ganzem Herzen, oder Missionar. Ich finde es eigentlich noch schön, wie du es vorhin gesagt hast, Martin, meine missionarische Tätigkeit. Ja, ich bin Missionar, zumindest in der Stadt Basel. Und es ist ein unglaublich schöner Job. Wir sind eine Gemeinde, wirklich, wir sind... Das ist manchmal so, ist noch schwierig. Wie redet man darüber, wenn etwas Neues entsteht? Wir waren vom ersten Tag an gemeint. Wir nennen uns Und das habe ich gemerkt, ich hätte euch ein Video mitbringen können. Aber ich schicke das mal Raffi, dann kann er es euch mal zeigen, wenn er Lust hat. Wir heißen Bridgetown Church, weil wir in einer Brückenstadt sind. Eine Stadt, die äußerst viele Brücken hat, aber auch eine Stadt, die äußerst viele Brücken baut. Also, und zwar auch kulturell und überall. Und wir haben gesagt, als Kirche, wenn wir da mit einsteigen und das mal wertschätzen und sagen, wir wollen Brücken bauen zu anderen Menschen. Zu Menschen, die auf einem ganz anderen Festland wohnen als wir. Darum braucht sie auch Brücke. Und das war unser Auftrag und geblieben. Jetzt in der Zwischenzeit schon seit zwei Jahren fast sind wir unterwegs. Und wir sind eine wachsende Gruppe. Am Anfang haben wir zu sechst angefangen und in der Zwischenzeit sind einige Leute dazugekommen. Also wir haben verschiedene, wir sagen denen Communities oder man könnte denen auch Lebensgruppen sagen, die miteinander Leben teilen und Evangelium teilen. Und Menschen kommen dazu, ich sage jetzt mal gelinde gesagt, nicht viel Freude am Evangelium haben. Und die laufen bei uns mal mit und haben Platz an unseren Tisch oder in unseren Vieren, die wir haben. Und das ist unglaublich schön, wie wir das erleben. Ich erzähle noch ein paar Geschichten, die noch passen. Und in Bezug auf heute habe ich, glaube ich, ein Missverständnis mit dem Raffi. Und zwar hat er gesagt, ja, du musst einfach noch etwas über das Evangelium sagen. Und ich habe das Gefühl, er sagt mir, ich muss euch sagen, was das Evangelium ist. Nein, ich habe ihm dann den Titel gesagt und habe gesagt, ich würde gerne darüber reden, dass das Evangelium verändert alles. Oder nichts. Aber eines von beiden tut es. Und ich habe einfach gemerkt, das ist etwas, wo schon jetzt im Gottesdienst mega, mega schön, haben wir ein paar Lichtblicke gehabt. Ich weiss, also natürlich merke ich es, weil ich ja weiss, was ich sagen will. Aber schön, wie wir anfangen mit der Bessi-Mission, oder? Was heisst, und ich bin ja lange Jungschulleiter gewesen, das kann mir auswendig mitbeten. Nur habe ich mich ganz oft gefragt, was um alles in der Welt meint denn der Satz da drin, wir wollen, dass alle Kinder das Evangelium hören, sodass sie ihr Leben Jesus geben können. Heisst irgendwie, okay, jetzt weiss ich schon nicht mehr auswendig. Aber unser Ziel ist, dass alle Kinder in der Schweiz die Möglichkeit haben, das Evangelium so zu hören, dass sie sich für Jesus entscheiden können. Und das ist ein mega cooler Satz und ich liebe den Satz. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Leben, in der Gemeinde, wo ich herkomme, das Evangelium immer etwas war, wo ganz einfach und ganz abgeschlossen war. Man könnte sagen, ich schaue jetzt mal da hinten, den Vers, den Bibelvers, Johannes 3, Vers 16 war natürlich etwas, das haben wir in der Sonntagsschule noch richtig auswendig gelernt. Also eine gute Gemeinde haben wir gehabt. Ich habe die vier Punkte auswendig gelernt. Und ein bisschen später habe ich natürlich auch einen EE-Kurs gemacht, wo man nachher ganz genau weiss, was Evangelium ist. Das heisst Evangelisation explosiv, glaube ich so. Ich bin auch explodiert. Weil ich plötzlich gemerkt habe, ich stoße an meine Grenzen her. Weil egal, wie vielen Leuten ich auf dieser Welt die vier Punkte erzähle, und egal, welchen Leuten, die Gott nicht mögen, ich den Johannes 3, Vers 16 Kopf rühre, in den wenigsten Fällen passiert etwas. Und es hat sich in mir ein Frust entwickelt. Und heute möchte ich mit euch, wie sagen wir denn? Es ist eigentlich so wie eine Art Trailer, den ich mache mit euch. Man kann ja gar nicht genug über das Evangelium reden, aber wir fangen mal an. Und ich möchte ein paar leuchtende Sachen sagen. Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist, und das müssen wir uns fragen, was ist das Evangelium? Und ich habe es mir überlegt, ob ich jetzt mit dem Mikrofon umgehe. Es wäre ja spannend, den Begriff, einer der ganz grossen Begriffe der Christenheit, was der in dir auslöst. Was für eine Geschichte kommt führen, wenn das Wort schon nur von vorne gesagt wird. Und das ist etwas, was wir regelmässig machen mit unseren Leuten, die wir in unseren Jüngerschaftsgruppen haben. Die Frage stelle ich jedes Mal. Also, und wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit, um diese Frage gut zu verstehen. Weil wenn wir nicht wissen, was das ist, dann kann es unmöglich einen Einfluss auf unser Leben haben. Und die Antwort, die wir ganz oft bekommen, ist, man fängt mal an und so beim Reden merkt man plötzlich, also die einen Leute merkt man die Prägung, wo sie herkommen. Jesus ist für dich gestorben, damit deine Sünden vergeben werden. Und dann sage ich immer, aber du musst ja das jetzt jemandem sagen, der absolut nicht versteht von diesen Wörtern. Also der weder versteht Jesus noch gestorben noch Sünden. Und plötzlich heisst es, ja weißt du, das muss man ja dann so sagen. Jesus war ja Gott gewesen und Gott wäre ja am Anfang gewesen. Und plötzlich fangen die Leute an zu merken, es ist eben doch nicht so einfach. Auch die vier Punkte, also wir dürfen gerne mal mit mir eine Wanderung durch die Stadt machen und mit irgendjemandem mal über die vier Punkte anfangen reden. Wäre hochspannend. Aber so zusammenfassend kommt ganz oft etwas Evangelium an den Punkt her, wo die Leute sagen, Jesus ist für mich gestorben oder für meine Sünde gestorben, damit ich irgendwann nicht in die Hölle komme, sondern in den Himmel. Das ist ein Evangelium, das ich, wenn ich so überlege, ich weiss nicht, ob das die Leute mir bewusst so beigebracht haben. Ich glaube, auch meine Eltern haben mir das nicht bewusst so beigebracht. Aber wenn ich es als Jugendlicher, als Teenie, auch später in meinem Leben zusammenfassen musste, das ist immer, das ist mir als Evangelium verkauft worden. Und jetzt ist mir plötzlich aufgefallen, was mache ich jetzt mit dem? Dass ich ein Evangelium habe, das ich selber nicht ganz verstehe. Auch wenn es in einem Satz Platz hat. Evangelium, wenn wir das anschauen vom Urwort, und ich denke, es sind alles gute Christen, darum sage ich gar nicht viel dazu. Also das kommt von Evangelion, griechisch für gute Nachricht. Das kommt von dem Moment her, das ist ein Offizial, also man könnte sagen, ein Dekret gewesen, wenn der Kaiser etwas verkündet hat, wenn ein neues Kind auf die Welt kam, wenn ein neuer Kaiser Kaiser geworden ist, dann sind die Boten rausgerannt und haben gesagt, Evangelium, oder wenn eine Schlacht gewonnen worden ist, Evangelium, wir haben gewonnen. Und die meisten Leute zu der Zeit von Jesus haben mit Evangelium mindestens im jüdischen Kontext nichts Positives verbunden. Weil für sie war natürlich jeder Sieg vom Römischen Reich etwas Schwieriges gewesen. Also es ist eine Botschaft, sie lässt sich kommunizieren, offensichtlich. Aber offensichtlich nicht in dem Satz, Jesus ist für deine Sünden gestorben, damit du irgendwann nicht in die Hölle kommst. Weil es ist ganz schwierig, etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist, was einen Einfluss haben für dann, wenn ich gestorben bin. Dann merke ich, das macht ja mit mir etwas. Oder eben gar nichts. Es ist eine abgeschlossene Nachricht. Also es hat mit der Vergangenheit zu tun, es hat mit der Zukunft zu tun. Und jetzt wäre ja die Frage, und das ist unsere zweite Frage am heutigen Morgen, ist, was ist eine oder meine angemessene Reaktion. Ich hoffe, ich halte es aus, dass ich ein bisschen zuerst die Frage kritisch anschaue. Wenn jemand mir sagt, das Evangelium heisst wirklich, Jesus ist für dich gestorben, damit du irgendwann nicht in den Himmel oder in die Hölle kommst. Jetzt muss ich es nochmal sagen. Also, Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünde, vor 2000 Jahren. Wohl bemerkt, damit du irgendwann in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Wenn das Evangelium ist, das an mich hergetragen wird, dann ist meine Reaktion entweder, was hat das mit mir zu tun? woher soll Jesus gewusst haben vor 2000 Jahren, dass er jetzt genau für mich stirbt, wenn ich im Jahr 2023 diese Botschaft höre? Was wären meine Sünden, die er dann könnte tatsächlich schon so lange schon gezahlt haben dafür? Weil zahlen nicht heute auch noch Leute für die Sünden, die ich mache? Oder ich kann sagen, oh cool, das klingt noch gut. Ich will in den Himmel. Und ich nehme das gerne an. Und ich nehme das Ticket von dem, wo mir die Botschaft gebracht hat und sage, ich glaube daran. Und ich nehme das Ticket, mache es in mein Täschchen rein und warte mal, bis ich sterbe, damit ich es dann wieder rausholen kann. Aber egal, wie das wir das nehmen, wenn das Evangelium wirklich das wäre. Und glaubt mir, also theologisch gesehen, ist an dieser Aussage nichts falsch. Dass Jesus gestorben ist für die Sünde dieser Welt, damit Menschen bei Jesus im Himmel sein können. Also versteht mich richtig. Ich tue das nicht sagen, das ist eine falsche Aussage. Ich sage nur, wenn man das als Evangelium verkündet, dann ist die Reaktion völlig klar. Dann hat das immer eine passive Wirkung auf jeden Menschen, der das hört. Und vielleicht kommt dann irgendwann hinführen, wenn man dann daran glaubt hat, dass dann jemand sagt, jetzt solltest du von euch Kirche gehen. Und darum sind wir alle heute Morgen da. Schön. Sehr schön. Man könnte aber auch sagen, jetzt haben wir das Ticket in den Himmel. Das ist meine angemessene Reaktion. Die dritte Frage, die wir damit stellen würden, ist: Und jetzt? Was soll das jetzt mit mir überhaupt machen? Wenn das wirklich das Evangelium ist, und in der Bibel wird genug oft beschrieben, dass das Evangelium das ist, was alles verändert, dann muss ich in meinem Leben gar nichts verändern. Weil es ist alles gemacht und das andere wird erst kommen. Merkt ihr etwas? Und das ist etwas, was höchstens bei Leuten ist, auch da wieder. Es gibt verschiedene Gründe. Entweder Bequemlichkeit, entweder Angst. Ich will nicht in die Hölle kommen, darum um Himmels Willen, gebt mir das Ticket. Aber es ist immer nur ein Teil von unserem Leben. Und weil das Evangelium immer nur ein einzelner Punkt auf meiner To-Do-Liste ist, dann kann ich ihn abhaken und kann nachher so leben, wie ich Lust habe. Und ich möchte heute Morgen nicht nur sagen, was haben wir alles schlecht gemacht. Aber vielleicht merken wir, dass gerade auch ein Evangelium wie das ist, was wir oft gelernt haben. Ein Evangelium ist, das in mir zwar etwas auslösen sollte, nämlich, ich muss Verbarmen haben mit all den Leuten, die das ja noch nicht wissen. Aber vielleicht merke ich ja gar nicht von dem Erbarmen. Weil es einfach etwas ist, wo ich sage, die haben das sicher schon mal gehört. Und kann damit zufrieden sein. Ich möchte heute Morgen nicht nur Kritik üben, sondern ich will wirklich heute Morgen echte Antworten geben. Und mir ist bewusst, dass es nicht vollständig ist. Aber der Raffi hat auch gesagt, wie macht es denn ihr im Kleinbasel? Ich habe vorher, bin ich lange Jungschulleiter gewesen, und dann habe ich Theologie studiert, dann bin ich in der FG Riechen gewesen, und der FG Riechen, muss ich jetzt da ganz ehrlich sagen, das ist eine wunderbare Gemeinde. Mega tolle Gemeinde. Ich war 8 Jahre lang dort Pastor gewesen und ich war viel mit den Teenies unterwegs gewesen und eine mega lebendige Gemeinschaft. Ich habe aber eine einzige Person dürfen, die nicht gläubig war, in den Glauben begleiten. Innerhalb von 8 Jahren. Ich bin 2 Jahre im Kleinbasel. Ich lese mit verschiedensten Menschen Bibeln, die nicht glauben. Ich bin andauernd unterwegs mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und sie sind irgendwo auf dem Weg. Und ich würde sagen, dorthin geht es zum Glauben. Und es ist unglaublich schön. Aber für mich hat es ganz viel damit zu tun, dass ich die gute Botschaft nochmal neu verstanden habe für mich. Und ich möchte euch einfach da drin hineinnehmen. Und das Evangelium fängt darum für mich als allererstes bei einem Vers aus der Bibel an, wo ich glaube erst langsam am Verstehen bin. Und zwar vielleicht ein Vers, den sogar viele von euch kennen. Aber das ist für mich Evangelium pur. Johannes 1, Vers 1. Ist ja, Johannes ist ja auch ein Evangelium, von dort her gilt es. Und im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Man könnte, da ist nicht das Wort Nachricht gebraucht, aber es ist das Logos gebraucht. Aber man könnte ja sagen, weil wir ja von einer Nachricht reden, dann müssen wir zuerst etwas verstehen, dass die Bibel und der Johannes ganz im Besonderen immer davon ausgeht, dass die Nachricht nicht einfach eine gesprochene Nachricht ist. Nicht einfach ein Satz, den wir runterreden können, sondern dass die Nachricht Jesus selber ist. Und das klingt jetzt nach etwas, komm, erzähl uns etwas Neues, aber das verändert alles. Wenn das Evangelium eine Person ist und nicht einfach ein Satz, den wir sagen können, dann hat es viel mehr mit einer Beziehung und nicht mit einer Tatsache zu tun. Wenn das Evangelium selber etwas ist, wo ich drin rein muss, in eine Beziehung rein muss kommen, wo ich auf eine Person muss reagieren muss. Logisch können wir sagen, ich mache einen Vergleich. Man ist verheiratet, weil man einander das Trauversprechen gibt. Und jetzt könnte man sagen, das Trauversprechen ist das Evangelium. Aber wenn ich nachher das Gefühl habe, ich bin wegen dem Trauversprechen geheiratet, also jeder, der verheiratet ist, nur weil er ein Trauversprechen gegeben hat und nachher nicht in eine Beziehung getreten ist mit seinem Gegenüber. Merkt ihr etwas? Das Evangelium ist also, das Evangelium von meiner Hochzeit war meine Frau. Nicht das Versprechen. Das Versprechen war nur der Weg dorthin. Damit ich darf mit meiner Frau auf einen Weg gehen, wo ein gewaltiges Abenteuer ist und mir jemand die noch mal fragt, wie haben wir nur so jung können heiraten, aber wir finden es gut, wenn wir auf dem Weg bleiben miteinander. Jesus selber ist das Evangelium. Und der Johannes, der hat es nicht geschafft, einen einfachen Einstieg in sein Evangelium hineinzuschaffen. Aber etwas wird klar, und er sagt, das Evangelium ist das, dass der Jesus nicht, wo Gott selber war, nicht Gott im Himmel geblieben ist, sondern auf die Welt gekommen ist. Den Menschen näher gekommen ist. Und das ganze Johannes-Evangelium, also ich als Theologe und ich liebe das Evangelium wieder ganz neu. Also ich lese sie andauernd mit Leuten, die nicht im Glauben sind. Es gibt so grosse Unterschiede zwischen den Schreibern des Evangeliums. Aber wenn man Johannes liest, dann hat man immer das Gefühl, Jesus ist so wie so in Marvel Comics, so ein Superheld, der einfach durchläuft, zack, zack, zack und sagt. Und am Schluss kommt er ja noch vor Gericht, vor den Pilatus und sagt, hey, wenn du nicht würdest wählen, wenn ich nicht würde wählen, wäre ich gar nicht da. Ich könnte im Fall auch noch ein paar Engel holen, wenn du jetzt wirklich willst, dich auf den Machtkampf einlassen. Jesus ist der Übermächtige, der sagt, schau, da hat sich etwas grundlegend verändert. Und das ist das Evangelium. Jesus selber kommt auf die Welt. Ich habe das noch ein bisschen besser für mich formuliert. Und ich möchte euch mal meine Version vorlesen, wie ich das Evangelium jemandem probieren beizubringen. Und nachher sage ich auch noch, in welchem Moment dass wir das machen. Nämlich nicht auf der Straße, sondern an einem anderen Ort. Das Evangelium ist Jesus selber. Gott kommt zu uns. Jetzt wichtig. Und er bleibt. Und er richtet ein neues Reich auf. Geprägt von Liebe. Gerecht regiert. Und mit viel echter Freiheit. Machtvoll gegen das Böse. In und um mich. Jesus ist König. Und er kennt mich und liebt mich. So sehr, dass er sich selber nicht geschont hat. Schaut, wenn ich jemandem das Evangelium so erzähle, dann löst es in meinem Gegenüber aus und sagt, hey, da kann etwas Neues sein. Meine Frau hat letzte eine Begegnung auf dem Spielplatz mit einer jungen Mutter. Die haben gleichaltrige Kinder wie mir, 5 und 3. Das ältere Kind Autismus diagnostiziert. Das jüngere Kind gerade frisch mit ADHS vorläufig mal diagnostiziert. Vielleicht auch Autismus. Und die Mama von diesen zwei Mädchen fängt an zu brüllen auf dem Spielplatz. Meine Frau wenn sie würde kennen, ich liebe sie unglaublich fest und der Herr Jesus sicher auch, aber sie ist sicher keine Evangelistin. Aber sie fängt einfach an zu fragen und sagt, das klingt krass und das klingt schwierig. Ich meine, wir haben relativ, wenn es normale Kinder gibt, haben wir relativ normale Kinder. Und wir kommen an unsere Grenzen mit ihnen. Und sie fragt einfach so, und dein Mann, wie geht denn der da damit um? Und dann sagt die Frau, weißt du, mein Mann, der kommt nur eine Stunde pro Woche und selbst diese Stunde macht mir Angst. Ein starkes, überstarkes Alkoholproblem, viel Gewalt. Und man könnte an dem Punkt sagen, ja schön, hast du gewusst, dass Jesus dich liebt, für deine Sünden gestorben ist, dass du irgendwann nicht in den Himmel musst kommen? Ich merke etwas, das klingt dann wie ein Hohn. Die Menschen, die fühlen sich jetzt wie in der Hölle. Und die wollen nicht hören, irgendwann wird es dann schon gut. Und darum haben wir angefangen, ein Evangelium zu verkünden, wo wir sagen, hey, look, Jesus ist im Fall da. Und wir fangen auf der Straße übrigens nicht mehr an, probieren, den Leuten das Evangelium irgendwie zu erzählen. Ich glaube, wir sollten regeln, ich bin jede Woche bin ich auf der Straße unterwegs. Aber nicht zum Evangelisieren, sondern zum für Leute beten. Ich tue mich selber schwer damit. Aber wenn Leute krank sind, dass wir ihnen die Hände auflegen und zu meinen prophetischen Wort von Gott mitgeben, etwas von Gott sagen, ihnen Gottes Begegnung schenken. Also, aber wir gehen nicht mit dem Evangelium hausieren, weil wir sagen, schaut, da passiert es. Wenn irgendwo schon eine Beziehung ist. Und in dem Moment ist der höchste evangelistische Wert, den wir manchmal haben, ist die simple Frage, ist, darf ich jetzt für dich beten? Und dann gibt es einen sogenannten Gottesmoment. Dann sagen wir nicht, irgendein Gott ist vor 2000 Jahren gestorben für dich, sondern irgendein Gott ist jetzt da. Und er möchte dir ein neues Leben geben. Also sagen wir nicht, das ist alles, das tun wir nicht so aussprechen, das spielt alles mit in dem Moment. Und da hat das Evangelium mehr Kraft, wenn wir sagen, Jesus selber ist das. Er ist da mit dir. Er ist da, um dich im Heute aus deiner Hölle rauszubringen, dir zu sagen, du bist nicht alleine. Und du musst es nicht bleiben. Das ist vielleicht eine Art, wie wir das Evangelium weitergeben. Es gibt eine andere Art. Unser älterer Sohn ist jetzt gerade in Kinski gekommen. Und sein bester Freund im Kinski, immer wenn er etwas Spannendes sieht, dann sagt er, oh mein Gott! Also so eine coole Aussage eigentlich. Aber so hat mein Sohn angefangen, ist er heimgekommen und jedes Mal, wenn er irgendetwas gemacht hat, sagt er, oh mein Gott! Das klingt richtig witzig, wenn das so ein 5-jähriges Kind sagt. Und wir haben angefangen, ihm zu sagen, willst du Gott etwas sagen? Weil wir brauchen nicht auch den Namen von Gott, also wenn wir wirklich staunen, was Gott gemacht hat. Und wir haben das über Wochen jetzt geübt. Und letztens sind wir im Innenhof am Spielen und dann kommt der Freund von unserem Sohn und fängt an und dann passiert irgendwie etwas. Und dann sagt er, oh mein Gott! Und nachher höre ich, wie mein Sohn, ich bin ein Stück weit weg, sagt er, oh, willst du Gott etwas sagen? Also merkt ihr, so finden wir Einstieg, wenn wir sagen, hey, look, Gott ist da und er ist real und du könntest ihm jetzt etwas sagen. Das ist Evangelium, wie wir einsteigen. Was ist eine angemessene Reaktion auf das Evangelium? In der Apostelgeschichte sehen wir das immer wieder. In der Apostelgeschichte ist es relativ einfach und auch sehr simpel. Tu einen Buss. Wenn du das Evangelium hörst, dann musst du nicht einfach glauben und dann kannst du es einstecken in dein Täschchen. Du Buss. Fang an und sag, schau Gott, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Und es gibt immer wieder Momente, wo mir so unglaublich schwer fällt. Das zweite ist, kehr um. Fang an, dein Leben konstant verbessern. Hör auf, schlechte Entscheidungen treffen, können wir sagen. Triff Entscheidungen, die mit Gott zu tun haben. Wenn Gott König ist über deinem Leben, dann fängst du an, andere Entscheidungen zu treffen. Das dritte ist dann, falls du es noch nicht bist, lass dich taufen. Und bring es vor den Geistlichen und vor der Welt zum Ausdruck, dass du mit Jesus gestorben und wieder lebst. Und das Letzte, finde eine Gemeinschaft, wo du reinkommst, wo dich dreht da drin, wo dich dreht in dieser Entscheidung und wo du das Evangelium immer wieder hörst. Immer wieder daran erinnert wirst, dass Gott da ist und dass er mit dir unterwegs bleibt. Das ist eine angemessene Reaktion. Und wenn wir diese Reaktion haben, dann fängt ein neues Leben an. Dann fängt das an. Dann haben wir nicht einfach im Hosensack, ich bin im Himmel. Sondern dann haben wir im Hosensack, das fängt jetzt an. Jetzt fängt das neue Reich an von Gott. Jetzt fängt die Königsherrschaft in meinem Leben an. Und die Königsherrschaft, die hat für den Ort, wo ich wohne, einen extremen Unterschied. Das hat mein 5-jähriger Sohn verstanden. Auch wenn ich glaube, dass er noch nicht viel verstanden hat, was der Kreuzestod Jesus für seine Sünde bedeutet. Hoffentlich versteht er das irgendwann auch. Aber er hat verstanden, dass da ein Gott ist und dass man mit dem Gott reden kann. Und das macht er in der natürlichsten Natürlichkeit mit seinen Freunden. Und weil er das so gut findet, haben wir letztens etwas erlebt miteinander. Er findet es ja so gut, mit Jesus unterwegs zu sein. Dann sagt er auch zu mir, Jesus, es ist ja so cool. Also, es klingt jetzt, als wären wir super fromm. Ich muss da dabei auch sagen, wir haben Momente, wo unsere Kinder, wenn wir beten, sich die Ohren zuheben und laut schreien, weil sie das nicht hören wollen. Also wir haben die üblichen Kämpfe mit unseren Kindern. Aber wir hatten letztens einen guten Moment gehabt, und zwar hat Johannes angefangen zu husten ganz fest. Am Abend. Und er ist so richtig gerade krank geworden. Und dann bin ich mit meinem anderen Sohn, mit ihm am Bett gehockt und wir haben gesagt, komm, wir beten doch. Dass Gott dir das wegnimmt. Und dann sagt er so cool, und ich habe schon gesagt, ja, vielleicht nimmt es langsam oder schnell weg. Und dann sagt er, ich will, dass es morgen weg ist. Und dann, mein 3-jähriger Sohn, macht etwas, die betet fast nie. Aber wenn sie betet, dann betet sie wohl richtig. Sagt, danke Jesus, dass morgen der Johannes wieder gesund ist. Also von mir haben sie das Beten nicht. Also ich bete nie so, weil ich bete immer so, Gott, wenn du willst, dann könntest du irgendwann mal. Aber mein 3-jähriger Sohn, danke, dass der Johannes morgen wieder gesund ist. Am nächsten Morgen ist Johannes wieder gesund. Und was erzählt er im Kindski? Ich war gestern krank gewesen, heute bin ich gesund. Und man kann dem Gott alles sagen und er will dir nur Gutes. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Und schaut, der Paulus schreibt im Römerbrief, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ist es doch Gottes Kraft. Schaut, wenn man über Jesus selber, über Gott selber redet, über sein Reich, dann reden wir über das Reich, das Kraft hat. Und das Reich verändert alles. Das verändert den Ort, wo ich arbeite, und das verändert den Ort, wo ich wohne, und das verändert den Ort, wo ich spiele oder was auch immer tue. Weil es eine Realität ist, wo ich immer damit umgeben bin. Und darum muss ich mich dem nicht schämen, weil es real ist. Schämen muss ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da eine Fantasy-Football-League, wo ich irgendwie etwas mache damit. Oder wenn ich irgendetwas bin, das nur in meiner Fantasie ist. Aber Gott ist real und darum müssen wir uns nicht schämen. Er ist echt gekommen und er ist echt geblieben. Und er wird Veränderung schenken. Und jetzt, das ist die grosse Frage, wie erleben wir oder wie erleben wir es, wie unsere Leute leben? Ich lebe in einer Kirchenbewegung, wir haben nicht geglaubt, dass das passiert, was wir erleben. Ganz ehrlich, als wir angefangen haben, Kirche zu gründen, im Kleinbasel, haben wir gedacht, wir gehen es versuchen, damit wir in 2 Jahren uns einen neuen Job suchen können. Aber wenigstens haben wir es dann probiert und dann bin ich frei zum Weitergehen. Das war mein Gedanke, wenn ich so ehrlich sein darf. Wir haben ein bisschen ein Tamtam gemacht rundherum. Und ab und zu habe ich einen Glaubensmoment gehabt und habe gesagt, und vielleicht tut es ja Gott gleich noch. Und wenn man mit unseren Leuten so viel über das Evangelium redet und was das für eine Kraft hat in unserem Alltag, haben wir gelernt, dass wir gar nicht in einen Gottesdienst gehen müssen, wo es uns gefällt drin. Sondern dass wir zusammenkommen mit Geschwistern, die miteinander das gleiche Evangelium glauben. Und glauben, dass Gott jetzt da ist. Wir haben gelernt, dass das für meinen Alltag eine wahnsinnige Relevanz hat. Wenn Jesus regiert, dann kann ich nicht anders in meinem Leben, als über ihn zu reden, wenn es passt, in Echtheit. Ich erzähle noch eine letzte Geschichte. Und zwar, ich hätte heute Morgen gerne den Roberto mitgenommen. Der Roberto ist einer von unseren Freunden. Er hat eine wichtige Entscheidung in seinem Leben. Und ich habe ihm gesagt, schau, wenn du eine wichtige Entscheidung hast und dein Leben wirklich Jesus angehst, dann fastest du auch mal, bis du von Gott eine Antwort hast. Und das hat ihn ein bisschen wütend gemacht, aber er hat angefangen zu fasten. Und weil er keine Lust hatte, in seiner Wohnung zu bleiben, wenn er fastet, ist er an einem Mittag vor dem Mittag rausgegangen. Und so läuft er aus seiner Wohnung raus und ein Krankenwagen steht vor seiner Tür. Und er fragt seine Nachbarin, hey, du, weißt du, was da passiert ist? Und sie sagt, ja, da liegt mein Mann drin. Er hat sich gerade sehr, sehr, sehr immer betrunkenen Zustand selber verletzt. Das ist übrigens eines der grössten Probleme bei uns, Missbrauch von Alkohol. Und wer den Roberto kennt, der weiß, der Roberto ist der introvertierteste Mensch auf der ganzen Welt, den ich kenne. Also wirklich, ich habe noch nie jemanden erlebt. Da stellt man ihm manchmal eine Frage und wartet eine halbe Minute, bis eine Antwort kommt. Und dann weiß ich nicht, hast du mich überhaupt gehört oder nicht? Er ist sehr ein ruhiger, bedächtiger. Und sicher auch alles andere, als was wir als einen freien Straßenevangelist kennen. Und so war Roberto dort und sie sagt, da liegt mein Mann drin. Und jeder von uns würde gerade mit Mitleidsbekundung anfangen. Er fängt dort nachzudenken und denkt, boah, wie kann ich jetzt dieser Frau etwas von Jesus erzählen in dem Moment? Aber er denkt natürlich nur darüber nach und sagt mal lang nichts. Und bis die Frau irgendwann im Moment, wo der Krankenwagen abfährt, sagt, oh Gott, was soll ich jetzt noch tun? Und in dem Moment steht der Roberto auf und sagt, kennst du Gott? Weißt du, dass der Gott jetzt da ist bei dir? Und er fängt an und fragt, darf ich für dich beten? Und er betet für seine Nachbarin, die absolut enttäuscht ist, vor allem was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und sie findet so Ruhe. Wunderbare Begegnung. Noch nicht fertig, aber das ist Evangelium. Wo der Petrus und, vor dem Hohen Rat ist, sagt er, ich kann nicht anders, als von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Und schaut, wenn wir an ein Evangelium glauben, dass Jesus selber in unserem Leben mächtig ist. Wenn wir an ein Evangelium glauben, dass Jesus real ist, dann wird nicht alles gut. Aber dann glauben wir daran, dass da etwas passiert rund um uns und wir können nicht mehr anders, als von dem zu reden. Und das wäre vielleicht die letzte Ermutigung. Und jetzt, also, ich glaube nicht, dass wir auf die Straße gehen sollen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt müssen, alles stehen und liegen lassen und jeder muss irgendwo in einen vollzeitlichen Dienst hineingehen. Das ist etwas, wo ich nicht vertritt. Sondern was ich glaube, ist, dass wir müssen, dort, wo wir sind, das Reich Gottes Realität werden lassen. Und glauben, dass der König Jesus jetzt mit mir da ist. Es ist doch das Normalste auf der Welt, dass wenn etwas nicht klappt, nicht funktioniert, ich das anrufe, was ich denke, es könnte klappen. Und glaubt mir, das klingt, ich bin in der Businesswelt. Wenn wir nicht weiterkommen, gibt es den Moment, gut, ich kann jetzt immer noch sagen, ich bin noch Paar nebendran, aber gibt es den Moment, wo ich sage, hey, haben wir uns einen Moment nehmen und darf ich ein Gebet sprechen für das? Nicht, dass ich nachher glaube, dass die Firma Millionengewinn machen muss wegen dem. Aber das ist völlig. Und für die anderen ist das ja völlig klar. Ja, das ist ein Pfarrer, also soll er auch beten. Also, ich glaube, die wenigsten Leute in der heutigen Zeit haben das Gefühl, es ist schlimm. Was sie schlimm finden, ist, wenn du kommst und sagst, ich weiß es besser als du. Aber wenn du kommst und sagst, in so einem Moment bete ich in meinem Leben, darf ich beten? Ich glaube, das geht in ganz vielen Firmen. Auch viele Leute, die mir immer wieder vorsagen, meine Firma ist so gottlos, da darf man nichts sagen. Also nochmal Geschichten nachher, höre ich auf. Aber auch von der Kraft des Evangeliums. Ich durfte jemanden begleiten, vor zwei Jahren gerade war das noch, Top-Führungsebene von der Novartis. Und ich habe die Frau dürfen begleiten und dann hat es einen Moment gegeben, wo der Quartalsabschluss von der Novartis gerade auf den Karfreitag gefallen ist. Und sie haben die Sitzung und der Chef, der Chef, sagt einfach zu der Leitungsgruppe, die vor ihm hockt, wo die Frau drin ist, sagt einfach, am Karfreitag werden mir Quartalszahlen gebracht und niemand geht heim am Karfreitag, bis das erledigt ist. Und die Frau steht auf und sagt, nein, Karfreitag ist Viertag. Und Karfreitag ist der Moment, wo wir innehalten, um an das denken, was Jesus gemacht hat. Ich werde den Quartalsabschluss nicht machen. Der Chef der Novartis schaut sie an und sagt, we are a non-religious company. So if you want to be religious, go anywhere else. Sie haben übrigens den Quartalsabschluss dann nicht auf den Karfreitag gemacht, sondern eine Woche später. Aber es ist doch das Logischste von der Welt, dass wenn wir eine Ehrfurcht haben vor Gott, vor dem König Jesus, der in meinem Leben Realität hat, dass wir das zur Aussprache bringen in dem Moment, wo er da ist. Und das ist Evangelium, wo wirklich uns antreiben kann. Und so finden Menschen zu Gott, weil sie merken, das Reich ist real. Ich könnte noch viel mehr darüber reden. Hat es auch Raffi gesagt, ich würde es auch gerne mal machen, aber dann auch gerne im Gespräch mehr entwickeln. Also wenn wir Lust haben, einen Evangeliums-Workshop zu machen, dann bin ich sehr gerne parat dazu. Ich habe Lust, ich habe das gelernt. Und wirklich, glaubt mir, ich tue mich immer noch schwer. Also so, ich bin nicht der gerne das überall macht. Aber ich habe einfach eine Begeisterung für das erlebt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen anzünden, den einen oder anderen Gedanken mitgeben. Und so möchte ich jetzt beten, weil ich ja überzeugt bin, dass der Heilige Geist das in uns überhaupt erst umsetzen kann. Grosser Gott, dreieinig Gott. Danke, dass es so gut ist, mit dir unterwegs zu sein. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass du nicht Gott geblieben bist und uns näher gekommen bist. Und dass du in deinem guten Heiligen Geist bei uns geblieben bist. Jesus, ich feiere es so, dass wir dürfen deine Botschaft von dem, dass dein Reich angefangen hat, dass etwas anderes angefangen hat, was allem widerspricht, was von dieser Welt ist. Was das Gute sucht, Gerechtigkeit liebt, wo Liebe kann aufleben kann. Dass wir diese Botschaft haben. Jesus, mach uns fit darin, diese Botschaft zu verkünden. Mach uns fit darin, diese Botschaft nicht nur mit unseren Mühlern, sondern mit unserem Leben zu verkünden. Dafür danken wir dir und beten dich an. Amen.